Ich möchte alles herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen unseres Herrn. Und wir haben ja bereits ernste Texte in den Liedern gehört. Die Gnadenzeit geht in der Tat dem Ende zu. Und wohl uns, wenn wir die Zeit recht nutzen und Gottes Wort hören und in die Tat umsetzen. Lasst uns beginnen mit dem Lied 119. Lied 119. Regen des Segens soll fallen. Das ist die Hauptsache, dass Gott seinen Segen aus Gnaden schenkt. Lasst uns als zweites Lied 343 anstimmen. 343. Ich bin dein, o Herr, ich vernahm dein Wort. Wir haben sicherlich gut zugehört, als wir gesungen haben. Im Gebet bringen wir das zum Ausdruck, was uns bewegt. Durch das Wort, durch die Predigt bringt Gott zum Ausdruck, was er uns zu sagen hat. Und so wollen wir schon innerlich darauf abgestimmt werden, zu hören, was er uns zu sagen hat. Lasst uns noch Lied 354 anstimmen. 354. Ich meine, seit ich erlöst, ja. Ihr merkt, meine Stimme ist ein wenig heiser geworden. Dennoch danken wir dem Herrn, dass wir sein Wort hören können. Es freut mich über alle Maßen, dass noch Gnadenzeit ist, dass wir Gottes Wort noch haben, das noch nicht verboten ist, zu predigen, was die Schrift lehrt und wie sie es lehrt. Und dass es noch Menschen gibt, die das Wort des Herrn gern hören, die einfach danach hungern, die Worte Gottes zu hören. Und wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, in der wirklich die Verführung und der religiöse Betrug so christlich, so biblisch dekoriert und getarnt ist, dass wirklich nur die wahrhaft Gläubigen, die Auserwählten, alles durchschauen werden und Gnade bei Gott finden werden. Nun heiße ich alle sehr, sehr herzlich willkommen. Darf ich fragen, wer heute zum ersten Mal hier ist? Hebt doch kurz die Hand. Wer ist heute zum ersten Mal hier? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ja, herzlich, herzlich willkommen. Und soweit ich gesehen habe, sind auch Jugendliche gekommen, die ja gerade ein Treffen hatten. Vielleicht werden sie uns ein Lied singen. Habt ihr ein Lied vorbereitet? Bruder Helmut Miskis, habt ihr ein Lied, das ihr singen möchtet? Dann möchte ich besonders die Tochter von Geschwister Fiechter aus Kanada willkommen heißen. Gott segne dich. Wo ist sie? Ist sie irgendwo? Ja, dort ist sie herzlichst willkommen. Sie braucht keine Übersetzung. Sie spricht noch Schweizerdeutsch oder auch Deutsch. Und dann haben wir wohl einen Bruder aus Brasilien hier. Und dazu gleich noch ein Zeugnis. Wir heißen unseren Bruder aus Brasilien ganz, ganz herzlich willkommen. Erste Frage, wird die Jugend singen? Wenn ja, kommt nach vorne und danach werden wir dann den Bruder aus Brasilien rufen, dass er uns ein Grußwort abgibt. Stellt euch vor, in der Zeit, in der diese Sänger kommen, nur kurze Erwähnung, den Bruder aus Brasilien haben wir in Jerusalem getroffen, im Ramat Rachel. War einfach ganz wunderbar, wie der Herr das geführt hat. Und heute ist er hier. Also einfach schön. So, bitteschön, singt mal. Ja, die Zeit eilt dahin und wir sind ja hier, um Gottes Wort zu hören. Wir haben eine der schönsten Reisen durch Israel hinter uns. Es war in der Tat eine gesegnete Reise. Sie begann mit Prüfungen, endete mit einer Prüfung, aber die Zwischenzeit war einfach ganz herrlich. Nur ganz kurz, es begann am Frankfurter Flughafen, dass Bruder Kramer die Bordkarte nicht bekam, weil er vor 1928 geboren ist und alle deutschen Staatsbürger wegen der Nazi-Vergangenheit müssen, wenn sie vor 28 geboren sind, ein Visum haben. Ihre Vergangenheit muss geklärt werden. Und wir waren alle schon im Warteraum und er kam und kam nicht. Und dann kam ein Anruf, dass er nicht fliegen kann. Er bekommt die Bordkarte nicht. Und dann bat ich, mit ihm zu sprechen. Und ich sagte ihm einfach, Bruder Kramer, bedanke dich bei dem Schalter, bei dem du jetzt bist. Geh einige Schalter weiter und check ein. Beeil dich und komme. Gesagt, getan, bedankt, ging zum fünften Schalter und checkte ein und flog mit. Aber in Tel Aviv angekommen, hatten wir eine Riesennot mit einer Schwester aus Burundi. Und die hatte keinen Personalausweis, keinen Reisepass, die hatte nur ein Reisedokument, das die Genfer Konvention 1951 für Flüchtlinge beschlossen hatte, und die hat die Einreise nicht bekommen. Und wir warten natürlich alle und warten, und die Schwester kam und kam nicht, bis ich dann gebeten habe, dass ich in den Zollbereich zurück dürfte. Und siehe da, die Schwester saß dort und man rief zusammen, sogar Innenministerium kam und man hat verhandelt. Und als ich dann dazu kam, hatte ich zwei Herren, zwei Damen und alle sagten, es ist unmöglich, dass die Dame einreisen kann und. Um es kurz zu machen, irgendwann wurde ich stille, die beiden Herren gingen, die beiden Damen waren noch da oder was gerade, als die im Begriff waren zu gehen, kam es über meine Lippen. Es wäre das erste Mal in meinem Leben, dass der Gott Israels mich im Stich gelassen hätte. Und das ging diesen Leuten so zu Herzen, dass sie einander anschauten. Und die eine Dame sagte, Haben Sie 140 Schekel für das Visum? Ich sagte, ja, die habe ich. Und bezahlt, Visum, und wir konnten einreisen. Also, es geschah in der Tat auf wunderbare Weise. Und dann, wie wir eben gehört haben, kam dieser Bruder aus Brasilien auf mich zu im Ramat Rachel Kibbutz Hotel und sagte, Bruder Frank, umarmte mich, und uns beiden flossen die Tränen. Man spürte die Liebe Gottes in den Armen. Im Druck konnte man sie spüren. Sie war einfach da vom ersten Augenblick an. Es gibt sehr, sehr viel zu berichten, gerade was Israel betrifft, was die Entwicklung betrifft, auch was das Papsttum betrifft. Wir werden uns damit nicht befassen. Wir werden nur zwei Sachen lesen. Das eine, ihr wisst wahrscheinlich, dass wir aus Paris durch Bruder Daniel jede Information aus dem Vatikan bekommen, ganz frisch, wie sie dort ist, so frisch bekommen wir sie, mal in Französisch, mal in Englisch, mal in Deutsch, aber wir bekommen tatsächlich durch diese einmalige Verbindung über Paris laufend alles, was im Vatikan beschieden, beschlossen, getan wird, und die Information brauchen wir einfach. Jetzt am 13. Mai geschah Folgendes. Am Donnerstag, den 13. Mai 2005, hat Papst Benedikt XVI seinen Nachfolger als Präfekt der Glaubenskongregation bestimmt. Und jetzt kommt's. Es ist der Erzbischof von San Francisco, USA, namens William Joseph Levada. Damit könnte die Vorentscheidung für den nächsten Papst getroffen worden sein. Jeffersonville, den 19. Dezember 1954, ein Ausspruch Bruder Brenhams. Ich glaube, dass an einem dieser herrlichen Tage, wenn die Vereinigung der Kirchen im Weltrat der Kirchen stattfindet und der neue Papst gemäß der Weissagung aus den Vereinigten Staaten kommt und dort eingesetzt wird, das Bildnis des Tieres geformt werden wird. Und ich sage euch, dann wird die wahre Gemeinde Gottes zusammengebracht werden und alle wahrhaft Gläubigen aus Methodisten, Baptisten, Presbyterianern, Pfingstlern, Heiligkeitspilgern und so weiter. Was immer sie sein mögen, sie werden zusammenfinden und in der Liebe Gottes gefestigt werden. Dadurch wird aus allen Gläubigen der Leib des Herrn Jesus Christus zusammengefügt werden. Jetzt noch den Auszug aus Jerusalem, 11. Mai 2005, aus Yad Vashem. Wir haben im Yad Vashem ein Dokument fotografiert, habe ich auch in Kopie bei mir. Auszug aus einem Text in Yad Vashem, Jerusalem. Die Berichte von dem Mord der Juden erreichten schnell den Vatikan. Jedoch der Papst hat weder schriftlich noch mündlich dagegen protestiert. Im Dezember 1942 verweigerte er die Unterschrift unter die Deklaration der Alliierten, worin die Vernichtung der Juden verurteilt wurde. Als die Juden von Rom nach Auschwitz deportiert wurden, hat der Papst nicht interveniert. Rom, 24. Mai 2005. Und jetzt kommt das, was mich eigentlich sehr betrübt. Briefmarke von Johannes Paul II in Israel. Am Donnerstag, den 24. Mai 2005, gab die Botschaft Israels nahe dem Heiligen Stuhl bekannt, im Andenken des Geburtstages von Papst Johannes Paul II am 18. Mai in Israel eine extra Souvenir-Briefmarke mit einem Porträt mit ihm an der Klagemauer zu drucken. Ja. Wir wollen, wie gesagt, nicht mehr auf diese Sachen eingehen. Ich habe den Schnellhefter bei mir mit all den Originalauszügen von dem, was vor sich geht. Nur noch ein Hinweis oder eine Bekanntgabe steht auch geschrieben. Vom November 1947 bis gegenwärtig 2005 haben 20.368 israelische Soldaten ihr Leben gelassen und sind gefallen. Wir alle wissen, dass Israel das Bundesvolk Gottes ist. Und wer Israel antastet, der tastet den Augapfel Gottes an, und er wird nicht ungestraft davon kommen. Genauso wissen wir aus der biblischen Prophetie, ich habe mir die Stellen gemerkt, Jesaja 14, Vers 1, dass Gott Israel noch einmal erwählen wird und in ihr Land zurückbringen. Jeremia 31, von 31 bis 34, dass Gott Israel zurückbringen und den neuen Bund bestätigen und sein Wort in ihre Herzen hineinschreiben wird. Markus 14, 24 spricht unser Herr: Dies ist das Blut des neuen Bundes. Hesekiel 11, Vers 17: Das Land Israel wird euch zurückgegeben werden. Zurückgegeben werden. Also haben sie es zwischenzeitlich nicht gehabt, wird ihnen zurückgegeben werden. Jesaja 11, Vers 11: An jenem Tage wird er Israel zum zweiten Mal erwählen. Zum zweiten Mal erwählen. Jeremia 23, Vers 8: Heimgeführt aus allen Ländern, auf ihrem Grund und Boden sesshaft gemacht. Hesekiel 37, eine Vision, die allen Bibelkennern bekannt ist, von den toten Gebeinen, die wieder zusammengefügt werden, und von dem Leben, das Israel in der Gesamtheit erhalten wird. Dann Hesekiel 47, eigentlich das ganze Kapitel, und was dann noch fehlt, Hesekiel 47, haben wir die Beschreibung von dem Tempel und von der Quelle, die unter dem Tempel hervorfließt und dann bis in die Jordanebene und auch in das Tote Meer hinunter fließen wird. Und hier habe ich eine Stelle, die ich einfach lesen muss, weil sie mir zum ersten Mal aufgefallen ist und wahrscheinlich auch zum ersten Mal sichtbar geworden ist. Hesekiel 47, hier haben wir die Beschreibung, dass das Tote Meer lebendig wird, dass es süß wird, dass es einen Fischreichtum haben wird, wie er im Mittelmeer ist, und dass alles gesund werden wird, wohin das Wasser kommt, nachzulesen, Hesekiel 47, besonders Vers 7, Vers 8, in Gedi wird hier erwähnt, aber heute geht es mir um Vers 11. Soll ich vor Vers 11 schnell vorausschicken? Jedes Mal, wenn ich in Israel die Fahrt am Toten Meer machte und nach links schaute, war das Wasser bis zur Straße hin. Es gab gar keine 100 Meter hier und da, wo das Wasser sich zurückgezogen hätte, sondern überall und immer war Wasser. Und dieses Mal haben wir tatsächlich, und ich sage es mal ganz frei und offen, ich war so betrübt, innerlich so betrübt, als ich Flächen sah, wo das Tote Meer sich zurückgezogen hat in sein Hauptbecken und wo hunderte von Metern nur noch Wasser, Lachen und einzelne Tümpel waren. Und ich war eigentlich sehr betrübt darüber, aber nur bis zu dem Abend. Und stellt euch vor, an dem Abend las ich Hesekiel 47 und ich las dann zu meinem Erstaunen in Vers 11, was ich dort auf der Fahrt mit meinen Augen gesehen hatte. Hört mal gut zu. Hesekiel 47, Vers 11. Aber seine Lachen und Tümpel werden nicht gesund werden, sie sind zur Salzgewinnung bestimmt. Jetzt seid ihr dran. Habt ihr das Ganze vor Augen? Das Riesenmeer, ihr wisst ja, wie lang, wie breit es ist, man kann nach Jordanien rüberschauen, aber dieses Meer wird ja süß werden, wird einen solch gewaltigen Fischreichtum haben, wie die Weltmeere ihn haben. Und das Wasser in diesem Hauptbecken wird gesund sein. Und stellt euch vor, die Lachen, 100 Meter links, 200 Meter rechts, bleiben salzig, bleiben zur Salzgewinnung. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott in der Höhe. So genau ist Gott in seinem Wort. Also ich bin innerlich bewegt, wenn man das in natura schon sieht. Und ich dachte so bei mir selber, in all den anderen Jahren ist mir das nicht aufgefallen. Aber dieses Mal ist es mir aufgefallen. Ihr wisst, ich bin ja in Israel 22 Mal insgesamt gewesen, zum ersten Mal 1964, und ich kenne mich ein wenig aus. Und dieses Mal die Enttäuschung, dass das Tote Meer so schmal geworden ist und all diese Flächen, die kein Wasser mehr haben, nur noch hier ein Tümpel und da eine Wasseransammlung. Und als ich das hier las, dass es so sein wird, wenn die Quelle aus dem Tempel hervorbricht, wenn der Tempel gebaut ist, meine Brüder und Schwestern, es spricht zu meinem Herzen. Die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe. Man sieht es auf Schritt und Tritt. Man sieht es an den Völkern. Man sieht es in Israel. Man sieht es, wohin man nur schauen möchte. Und deshalb lasst uns nüchtern bleiben, wirklich nüchtern bleiben, auf den Arbeitsplätzen, wo immer wir sein mögen. Bringt bitte keine Schmach auf Gott und Gottes Wort und auf die Gemeinde. Bleibt nüchtern in allen Dingen. Plant für ein ganzes Leben, aber lebt so, als könnte jeder Tag der letzte sein. Amen. Weil wir nicht wissen, wann wir gerufen werden. Dann habe ich mir einen Satz notiert: wahren Frieden mit Gott, wahre Ruhe in Gott ist nur in Übereinstimmung mit dem Worte und dem Willen Gottes möglich. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Von Bruder Brenhim aus dieser urgewaltigen Predigt das Zeichen möchte ich den Teil, der Israel betrifft, lesen und dann vielleicht noch zwei Zitate. Auf Seite 25 in dieser Broschüre, wir sehen diese großen und schrecklichen Zeichen der Endzeit über die Menschen auf Erden hereinbrechen. Wir sehen Verzweiflung unter den Nationen. Wir sehen Israel in seinem Heimatland. Das Wahrzeichen, die Flagge mit dem Davidsstern weht, die älteste Flagge der Welt. Sie sind eine Nation geworden, mit einer Regierung als ein selbstständiges Volk. Sie sind den Nationen gleichgestellt und gehören zur UN. Und jetzt kommt's. Sie haben ihre eigene Währung, alles, was dazu gehört. Jesus sagte, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Denkt nur, in derselben Nacht, in der Israel zu einer Nation wurde, kam der Engel des Herrn zu mir. Bei Gott gibt es keinen Zufall. Bei Gott ist alles aufeinander genau abgestimmt. Wir könnten im Propheten Daniel und den anderen Propheten nachlesen. Aber denkt nur, der Gott des Himmels, der seinem Volke Israel am Ende der Tage verheißen hat, dass sie in das Land zurückkehren werden, der Gott des Himmels sendet seinen Engel am gleichen Tage abends gegen 23 Uhr zu Bruder Brenhim und lässt ihm den Befehl oder den Auftrag hören und empfangen, dass er mit einer Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde, gesandt, vom Juni 33, der Sprung bis 1946, und dann 48, kein Zufall, sondern Führung Gottes in der Endzeit. Und immer, wenn Gott etwas tut, dann hat er einen Propheten, um es anzukündigen und der Gemeinde kundzutun. Für uns ist es ja wichtig, dass wir im zweiten Petrus 1 ja nicht nur lesen, umso fester steht uns nun das prophetische Wort, sondern wir haben die Gnade, das prophetische Wort in der Erfüllung zu sehen, zu betrachten, auch jetzt, wenn wir das mit Europa betrachten. Wenn es nicht im Propheten Daniel, im zweiten und im siebenten Kapitel so schwarz auf weiß und so deutlich geschrieben stünde, dass das letzte Weltreich die ganze Erde verschlingen und sich untertan machen würde. Aber so steht's geschrieben und so geschieht es vor unseren Augen. Wir brauchen da gar nicht weiter drauf einzugehen. Jetzt noch den einen Gedanken, den Bruder Branham in dieser Predigt das Zeichen so hervorhebt, fast zu oft betont. Jetzt genügt es nicht, dass wir einfach glauben, dass wir im neuen Bund sind und dass das Blut des neuen Bundes für uns floss, sondern dass Gott die Bestätigung aus dem Himmel herabsendet und dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist geleitet werden. Noch ein Zitat: Der Heilige Geist ist unser Beweis. Er bestätigt unsere Zugehörigkeit zu Christus. Habt ihr alle mitgehört? Er bestätigt unsere Zugehörigkeit zu Christus. Nicht die Mitgliedschaft zu einer Gemeinde, nicht unser Verständnis über die Schrift. Es kommt nicht darauf an, wie viel ihr über die Bibel wisst, sondern wie gut ihr den Autor der Bibel kennt und ob er sein Leben durch euch leben kann. Ihr selbst seid verschwunden. Ihr seid nicht mehr vorhanden. Ihr betrachtet euch als tot. Nur der Beweis lebt in euch. Es ist nicht euer Leben, sondern er ist es. Paulus sagte: Nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Höret gut zu. Das ist der Beweis, den Gott fordert, eins zu werden mit dem Opfer. Das Leben unseres Retters, den Heiligen Geist in uns zu haben. O, was für ein absolutes Zeichen. Ein anderes Zeichen kann es nicht geben. O, ihr, dass ihr diesen Gedanken erfassen könntet. Hätte ich nur die Kraft heute, mit Worten auszudrücken und in eure Seele hineinzulegen, was es bedeutet, wenn ihr nur die Garantie dessen erfassen könntet, wie würdet ihr darin ruhen? Brüder und Schwestern, der gesamte Vergleich in dieser Predigt besteht darin, dass Bruder Branham aus 2. Mose, dem 12. Kapitel, gelesen hat, als Mose von Gott den Auftrag bekam, ein Lamm sollte für jede Familie geschlachtet werden. nicht für eine ganze Gemeinde. Und Bruder Brennan betont es, jede Familie musste ein Lamm für sich schlachten, jede Familie. Und die ganze Familie, die in dem Hause war, an dem oder an dessen Türpfosten das Blut gestrichen worden war, war sicher, war geborgen, war gerettet, blieb am Leben. Man muss es einfach wissen, wenn Bruder Brenhim das schon so betont, worauf es ankommt in unserem Leben. Im Alten Testament war es das Blut des Lammes. Das Blut des Lammes, und Bruder Brenhim, so wiederhole ich, betonte, es war für jede Familie ein Lamm bestimmt. Und dann sagt er, stellt den Anspruch auf eure Frau, auf euren Mann, auf eure Kinder und sagt, geliebter Herr, das Blut des Lammes ist angestrichen. Ich stelle den Anspruch auf die ganze Familie, die Gott mir gegeben hat. Es bedarf manchmal, wie Bruder Brenhim auch sagt, es muss Klick machen. Es muss tatsächlich uns nicht nur zur Not werden, sondern aus Gnaden zur Offenbarung werden. Und dann führt er sehr deutlich aus, dass im Neuen Testament brauchen wir die Bestätigung, dass das Blut des Lammes wirklich bei uns die Anwendung gefunden, dass Gott uns durch das Blut des Lammes sieht, dass wirklich alles vergeben und alles vergessen ist und dass wir Gottes Eigentum geworden sind für Zeit und Ewigkeit. Was noch zu betonen wäre, ist, geliebte Brüder und Schwestern, ist Folgendes. Wir haben in all den vergangenen Jahren tatsächlich den direkten Befehl des Herrn ausgeführt, haben die göttliche Botschaft, das Wort der Stunde, die Verheißungen für diese Zeit in alle Welt hinausgetragen und haben den Ruf ergehen lassen, wie er in Offenbarung, dem 18. Kapitel, im 4. Vers geschrieben steht. Und ich möchte, dass ihr einmal den Vergleich zieht und euch vor Augen führt. Und zwar Jesaja 40, Jesaja 40, wo zwei, dreimal gesagt wird, eine Stimme erschallt in der Wüste, ein Ruf ertönt. Es war ein Ruf, eine Einleitung in das Neue Testament, eine Überleitung aus dem Alten in das Neue Testament. Und in Matthäus, dem 3. Kapitel, hat unser Herr bestätigt, dass Johannes der Täufer dieser Mann war. Hier heißt es und steht, Matthäus 3, Vers 3, dieser ist nämlich der Mann, auf den sich das Wort des Propheten Jesaja bezieht, der da sagt, eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Hier ist der wichtige Punkt, Brüder und Schwestern, und hört das, ihr Völker alle, und besonders du Volk Gottes. Es gibt einerseits den Gnadenruf, dass wir Jesus Christus als unseren persönlichen Heiland auf- und annehmen. Dass wir einfach diesen Gnadenruf des Evangeliums hören und dann folgen und unsere Heilserlebnisse mit Gott machen, Vergebung empfangen, zu Gottes Kindern werden. Aber dann gibt es den nächsten Ruf. Und der nächste Ruf ist eine Herausrufung. Der erste Ruf, die Herausrufung aus der Welt und Sünde. Die Herausrufung aus allem, was uns von Gott trennte. Das zweite ist die Herausrufung der wahren Brautgemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen für die Zubereitung auf das Kommen des Bräutigams. Und deshalb steht auch geschrieben in Matthäus 25, Vers 10, die bereit waren, gingen ein. Also sagen wir so, wie es ist. Bruder Branham war nicht gesandt, um lokale Gemeinden zu gründen. Bruder Branham hatte keinen lokalen Auftrag, sondern einen heilsgeschichtlichen Auftrag verbunden mit der biblischen Prophetie und den Verheißungen für die Gemeinde in der Endzeit. Und ich muss es einfach sagen, und ich bitte es mir so abzunehmen, ich werde es vor dem Gericht Gottes zu verantworten haben. Als der Herr mich mit durchdringender, gebietender, allgewaltiger Stimme berufen hat, war einer der Sätze: Mein Knecht, gründe keine lokalen Gemeinden. Dieser Satz ist so wahr wie jeder Vers in der Heiligen Schrift. Hier in Zürich haben wir keine lokale Gemeinde. Das kommt noch. Es kommt noch dahin, dass die Gläubigen wie im Urchristentum von Haus zu Haus zusammenkommen werden, Gemeinschaft miteinander haben werden, das Brot miteinander brechen werden, im Gebet miteinander verbunden sein. Zürich ist genauso dazu bestimmt wie Krefeld, dass die Predigten, die hier im Auftrage Gottes gehalten werden, in die ganze Welt hinausgesandt werden, damit Gottes Volk Anschluss bekommt an die Fortsetzung des Wirkens Gottes nach dem Heimgang Bruder Branhams. Denn so ist es in der Tat. Und die Frage ist auch, was würde es uns nützen, wie es vielen, Gott sei's geklagt, leider geht. Sie schauen zurück und schauen zurück und sagen, der Prophet, der Prophet, der Prophet. Aber was wir brauchen, ist einfach die Gegenwart Gottes, damit uns geoffenbart wird, was Gott gegenwärtig tut. Und das war immer das Zeichen der wahrhaft Gläubigen. Sie haben einerseits zurückschauen dürfen, haben Orientierung aus der Vergangenheit für die Gegenwart bekommen und haben in der Gegenwart die Orientierung für die Zukunft bekommen. Man kann nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft springen. Man muss aus der Vergangenheit den Aufbau, den Werdegang mit nachvollziehen können, in die Gegenwart hineinbringen und dann in die Zukunft schauen und miterleben, wie Gott im Einzelnen vorgehen wird und was er tun wird. In dieser Verbindung wird es notwendig, dass wir zum Beispiel Matthäus 18 deutlich machen. Hier wird zum Beispiel darüber gesprochen, dass jemand vor die Gemeinde gestellt werden kann. Und dann muss man tatsächlich um der Wahrhaftigkeit Gottes willen in Matthäus 18 nicht nur von Vers 15 lesen, man muss hauptsächlich von Vers 6 lesen, um zu wissen, wer es denn ist, der dann vor die Gemeinde, so sie denn lokal existiere, zitiert werden kann. Matthäus 18, Vers 6 und 7. Wer aber von diesen Kleinen, die an mich glauben, ärgert, für den wäre es das Beste, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt werde und er ins Meer versenkt wird, wo es am tiefsten ist. Jetzt kommt's. Wehe der Welt um der Ärgernisse willen, wohl müssen die Verführungen kommen. Hier haben wir den Schlüssel. Das Ärgernis ist eine Verführung, eine Irreführung, eine Lehre, irgendetwas, das durch falsche Inspiration durch einen Bruder vorgetragen wird. Ich lese noch einmal. Wehe der Welt um der Ärgernisse willen. Wohl müssen die Verführungen kommen. Hier Verführung. Und was spricht unser Herr? Seht zu, dass ihr nicht irre geführt werdet. Und wie Bruder Brenham gesagt hat, am Ende wird das so nahe beieinander sein, dass nur die Auserwählten nicht verführt werden können. Wohl müssen Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen durch das Ärgernis kommt. Also das Ärgernis, von dem hier die Rede ist, so sagt es uns der Mund des Herrn, ist eine Verführung. Und Brüder und Schwestern, jetzt werden wir ganz deutlich. Wenn zum Beispiel Brüder innerhalb der Botschaft sagen, der Herr Jesus ist 1963 gekommen, dann habe ich die Aufgabe, dann habe ich die Pflicht, vor dem Angesicht Gottes zu sagen, bitte, das stimmt nicht. Denn wenn der Herr kommt, dann gehen wir, dann werden wir von dieser Erde hinaufgenommen. Da brauche ich keinen Schleichweg, keine Schleichgedanken, keine Erklärungen. Ich brauche nur Gottes Wort als meines Fußes Leuchte. Keine einzige Erklärung, aber. Ich brauche kein Aber. Ich brauche nur, dass so spricht der Herr. Das Aber können sich alle sparen oder für sich behalten. Und dann kommen wir immer weiter, dass kein Anstoß gegeben werden soll. Sogar die Engel im Himmel schauen auf diese Geringen, die ja mit Kindern verglichen werden, in den ersten 4, 5 Versen in Matthäus 18. Und dann steht geschrieben, wenn dein Bruder sich verfehlt, so gehe hin und halte es ihm vor. Das ist hier also der biblische Weg, den wir einzuhalten haben. Und wie wir schon oft gesagt haben, Brüder und Schwestern, wenn man in der Heiligen Schrift liest, dann nicht nur einen Vers oder zwei, sondern wir müssen das lesen, was vorher steht und das, was nachher steht, um aus dem Zusammenhang ohne Deutung zu wissen, wohin es gehört und was damit gemeint ist. Dann zurückkommend auf meine Äußerung in der Wiedergabe dessen, was ich mit diesen Ohren gehört habe. Gründe keine lokalen Gemeinden. Der letzte Ruf ist ja nicht nur ein Ruf, zu Christus zu kommen, durch die Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, ihr, mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab. Schaut, seit den Tagen Bruder Brenhams und vielleicht noch einen Schritt weiter zurück. Um die Jahrhundertwende, also jetzt vor 100 Jahren, begann die Pfingstbewegung auf der Erde durch die Wirkung oder Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Und die gesamte Menschheit weiß, was auf der Azusa-Straße passierte, und alle anderen wissen auch, was in Kassel passierte und in verschiedenen Ländern in der Erweckung in Wales. Aber hier ist der Punkt. Noch 1946 war die Pfingstgemeinde eine abgelehnte Sekte, die von keiner Religion oder Denomination anerkannt worden wäre. Aber seit dem Dienst Bruder Branhams hat Gott einen Durchbruch geschenkt. Es war eine Verbindung zwischen Heilung und Heil. Es war Heil der Seele und Heilung des Leibes. Sogar jetzt im letzten Bericht aus Rom, es gibt 554 Millionen Pfingstler auf Erden. 554 Millionen Pfingstler auf Erden, die alle den Anspruch stellen, mit Heiligem Geist getauft worden zu sein, aber alle ihre eigenen Wege gehen, alle glauben, was sie wollen, und die meisten haben ja das nicäisch-chalcedonische Glaubensbekenntnis übernommen. Und jetzt kommt der Punkt. Und gerade in diese Bewegung, die durch Bruder Branham, durch Gottes Gnade, die geschah, indem Gott sein Wort auf übernatürliche Weise bestätigte, gerade in diese Bewegung hat Gott sozusagen, ist ihm die Tür zugemacht worden, nämlich im letzten Gemeindezeitalter. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Innen wird gesungen, gepriesen. Ich habe den Artikel bei mir, stammt noch von gestern, steht in der Zeit, herausgegeben von Helmut Schmidt in Hamburg, dass die Pfingstbewegung den größten Zulauf hat von allen Gemeinschaften, nicht nur in Südamerika, sondern überall. Doch hier ist der Punkt, Brüder und Schwestern, beides muss bei uns gefunden werden. Das Blut des neuen Bundes, die wahre Bekehrung, das wirkliche Gläubigwerden, und das erinnert mich an eine E-Mail aus Chile, wo geschrieben wird, Bruder Frank, hier bei uns geht das Gespräch herum, dass zu früh getauft worden ist. Ihr wisst ja, ich war dreimal in Chile und habe alle dreimal getauft. Und jetzt hat irgendjemand den Gedanken und das Volk gebracht, oh, der Bruder Frank hat ja viel zu schnell gehandelt, der hat ja gleich getauft. Und ich habe direkt geantwortet. In Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, steht von Vers 36 bis 41. Die erste Predigt des Gottesmannes, und in Vers 41 steht, am gleichen Tage, dass 3000 Menschen getauft wurden. Am gleichen Tage. Wer gläubig wird, lässt sich taufen. Das ist nun einmal so. Ich habe dann weitergelesen in Apostelgeschichte, dem achten Kapitel. Philippus hatte getauft, weil die Leute gläubig geworden sind. Und danach setzt er sich auf den Wagen des Kämmerers. Und der Kämmerer hatte ja gerade Jesaja 53 gelesen. Und Philippus fragt, verstehst du, was du liesest? Und seine Antwort war, wie soll ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Wie soll ich das denn verstehen? Und Philippus knüpfte an das Wort und verkündigte das Evangelium Jesu Christi. Und Der Äthiopier sagt: Moment, hier ist Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Wege? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser und er taufte ihn. Ich habe das direkt per E-Mail zurückgeschrieben und darum ersucht, dass man endlich Gespräche meiden sollte, die nicht biblisch und nicht im Glauben sind. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, Gott nicht mehr reinzureden und den Leuten auch nicht reinzureden und uns auch nicht reinreden zu lassen. Denn wer sind es, die beanstanden? Doch diejenigen, die sich nicht taufen lassen. Die anderen haben keine Beanstandung. Ja, dann müsste man sie fragen, was sie denn mit Markus 16,16 machen, wo geschrieben steht, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Man muss einfach die Schrift in allem gelten lassen, denn die Schrift ist uns als Wegweiser gegeben. Dann haben wir auch darauf zu achten, Brüder und Schwestern, wenn wir Gottes Wort lesen. Ich gebe euch drei Bibelstellen, die, wenn man sie nur auf den Moment bezogen betrachtet, könnte man sagen, Moment, Paulus, was hast du da gesagt? Ich lese eine Stelle, 1. Korinther, 2. Kapitel, Vers 6 bis 9. 1. Korinther, 2. Kapitel, Vers 6 bis 9. Wir aber, oder was wir aber vortragen, ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, jedoch nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht die der Machthaber dieser Weltzeit, die dem Untergang verfallen. Nein, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Und jetzt kommt der Ausspruch, den ich eigentlich meine. Vers 8, 1. Korinther 2, Vers 8, mit Bezug auf die Herrscher dieser Welt. Von diesen hat keine von den Machthabern dieser Welt ihn erkannt, denn hätten sie ihn erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Man höre und staune, was hier geschrieben steht. Ich lese noch einmal diese, also von der vorher bezieht die Verse mit ein. Diese Weisheit hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit erkannt, denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen. Dann könnte man, wenn man menschlich denkt, Moment mal, Paulus, unterstellst du den Machthabern von damals, dass sie einen Fehler gemacht haben, weil unser Herr gekreuzigt wurde? Merkt ihr, dass wir mit dem Verstande nicht weit kommen? Man muss den Hauptgedanken, der hier verfolgt wird, erkennen, warum dargelegt wurde, was dargelegt worden ist. Vorher haben wir es ja gelesen. Wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor. Es geht also um das, was Gott geoffenbart hat, dass es vorgetragen wird. Wenn es um die Kreuzigung selber geht, dann brauchen wir nur Apostelgeschichte im 2. Kapitel nachzulesen und finden direkt von Vers 22 geschrieben, Apostelgeschichte 2 von Vers 22. Ihr Männer von Israel, vernehmt die Worte, Jesus von Nazareth, ein Mann, der als Gesandter oder als Gottgesandter durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, vor euch erwiesen worden ist. Und jetzt kommt's. Diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Hier haben wir den Tatbestand als solchen beschrieben, wie er uns ja in den vier Evangelien geschildert wird und besonders in den Römerbriefen betont wird, dass Christus um unsere Sünden willen gestorben und um unsere Rechtfertigung willen von den Toten auferstanden ist. Das ist einfach eine göttliche Tatsache, eine göttliche Realität in unserem Leben geworden. Wenn dann noch gesagt werden kann, ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, dann hat es sich gelohnt. Und wenn wir, wie Bruder Brennim es in dieser Predigt ausgeführt hat, und gestattet die Bemerkung, als ich heute auf den Büchertisch schaute und sah, wie viele Predigten wir von Bruder Brennim zur Verfügung haben, was an geistlicher Speise, an Speise für unsere Seele hinterlassen worden ist. Mein Herz war wiederum bewegt, denn er war der Mann, den Gott dazu gebraucht hat, die Speise einzulagern, das geoffenbarte Wort uns zu hinterlassen. Und wir haben es in all den Predigten und fassen es aufgrund der Heiligen Schrift zusammen. Und wir danken Gott, dass er wirklich alles so geführt hat, dass wir beides zur Verfügung haben. Einerseits die Originalpredigten Bruder Brennims. Dann habt ihr die Möglichkeit, alles am Worte zu prüfen. Habt die Möglichkeit, die Verkündigung, die jetzt vor sich geht, zu prüfen. Ihr habt das Recht dazu. Und die Bibel sagt, prüfet alles, das Gute behaltet. Wir haben viel Gutes. Wir haben sehr viel Gutes. Gottes Wort ist solch ein reicher Schatz. Und wir haben tatsächlich den Zugang aus Gnaden bekommen. Wir sehen also, worum es Petrus ging, als er sagte von unserem Herrn, dass er gemäß dem Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes preisgegeben ward zu unserer Erlösung. Er starb, damit wir leben können. Er ist zur Hölle hinuntergefahren, hat die Wehen des Todes gelöst, ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Und ich oft gesagt habe, Brüder und Schwestern, wir sind das Volk des neuen Bundes. Jede Verheißung, jedes Wort Gottes ist mit dem Tode des Erlösers rechtskräftig geworden. So wie ein natürliches Testament. Mit dem Tode des Testators gültig rechtskräftig wird, so ist jede Verheißung des Neuen Testaments alles, was Gott uns in seinem Worte gesagt hat, mit dem Tode Jesu Christi besiegelt worden, durch seine Auferstehung bestätigt worden und alles gehört uns. Also alle Verheißungen Gottes sind ja und sind Amen. Wir sind keine Fanatiker. Wir laufen keine Menschen nach. Wir sind Leute, ich könnte wohl sagen, die wir alle im Leben, im Beruf stehen, die wir keine Ausnahme bilden, soweit es diese Erde und den irdischen Ablauf betrifft, aber von Gott begnadigt. Und lasst mich noch einmal betonen, in das Leben der wahren Gläubigen kommt der Ruf Gottes mindestens zweimal. Einmal die Herausrufung aus Welt und Sünde, die Herausrufung aus dem Getrenntsein von Gott, die Herausrufung aus allem, was uns in der Sünde geknechtet und festgehalten hat. Kraft der Erlösung durch das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha. Der zweite Ruf, wie schon erwähnt, ergeht an die Erlösten, an die Herausgerufenen, ihr mein Volk. Da werden nicht mehr die Ungläubigen zur Buße gerufen, sondern ihr mein Volk, kommet heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Und das ist der Unterschied zwischen den Auserwählten und zwischen den Berufenen. Die zum ewigen Leben berufen sind, begnügen sich mit dem ersten Ruf und schütteln den Kopf, wenn wir ihnen sagen, hört mal, es wäre besser, wenn ihr auch den Ruf aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel von Vers 14, und wenn ihr den Ruf aus Offenbarung 18, Vers 4 vernehmen würdet, denn der kommt direkt vom Himmel. Johannes hörte den Ruf vom Himmel, ihr mein Volk, kommet heraus. Schon an das Volk adressiert, nicht an die Sünde, sondern an die Gläubigen. Ich sage das hier und heute mit allem Ernst. Brüder und Schwestern, nehmt das Angebot Gottes an, nicht nur gläubig zu werden, nicht nur den ersten Ruf zu hören und euch mit Gott versöhnen zu lassen und die Erlösung persönlich im Glauben anzunehmen. Danket Gott, wenn das in eurem Leben geschehen ist. Und wenn nicht, dann muss es hier und heute geschehen. Gott will sich uns jedes Mal offenbaren, wenn wir zusammenkommen. Es ist nicht nur gedacht, sein Wort zu hören und Gesänge zu seinem Thron emporzuschicken, sondern wir wollen Gott gegenwärtig erleben. Und ihr, die ihr Gottes Gnade, der Herausrufung aus Welt und Sünde erlebt habt, seid nun zum Glaubensgehorsam übergegangen, wie Paulus besonders im ersten Römerbrief und im letzten Römerbrief geschrieben hat, um Glaubensgehorsam zu wirken. Wir sind also aus dem Ungehorsam und dem Unglauben herausgenommen worden und sind in den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übertragen wurde, gestellt. Der zweite Ruf, wie schon hervorgehoben, den hören nur die Auserwählten. Nur die Auserwählten. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht in dem ersten Ruf, wenn der Evangelist ruft, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der erste Ruf. Das ist 2. Korinther, 5. Kapitel, wo Paulus schreibt, wir rufen euch zu an Christi Stadt, lasset euch versöhnen mit Gott. Denn wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das ist die Botschaft des Heils, der Gnade, der Vergebung. Und dann kommt die göttliche Botschaft an die Begnadigten, an die Gotteskinder, dass sie auch lehrmäßig aus allem, was nicht in die Gemeinde hineingehört, herausgelöst, abgesondert werden, um dem Herrn ein heiliges Volk zu werden. Gott kann kein Durcheinander entrücken. Das ist unmöglich. Und wie Bruder Brenim so schön in diesem Zitat gesagt hat, wenn es denn dazu käme, dass noch irgendjemand die Herrschaft in Rom übernimmt, der spanische Abstammung in den USA geboren wurde. Und wenn Bruder Brenim hier sagt, im Schluss an die erste Bemerkung, und ich sage euch, dann wird die wahre Gemeinde Gottes zusammengebracht werden. Alle wahrhaft Gläubigen, ich lese noch einmal, aus Methodisten, Baptisten, Presbyterianern, Pfingstern, Heiligkeitspilgern, was immer es sein mag. Und sie werden zusammenfinden und in Liebe, in der Liebe Gottes gefestigt werden. Dadurch wird aus allen Gläubigen der Leib des Herrn Jesus Christus zusammengefügt werden. Wir haben also, wenn wir zum Anfang des Neuen Testaments zurückgehen, die verschiedenen Etappen. Wir haben den Dienst Johannes des Täufers als Vorbereitung. Dann haben wir unseren Herrn, der seine Aufgabe erfüllen musste. Und damals, ich habe es oft genug gesagt, Dr. Larkin will gezählt haben, erfüllten sich 109 Weissagungen. Aber dann kam die Gründung der Gemeinde. Als alle gläubig gewordenen ein Herz und eine Seele waren und nur noch auf die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gewartet haben. Und das war der Moment, wo der Himmel sich auftat und die Kraft Gottes herunterkam und alle wurden mit Heiligem Geist erfüllt. So war es am Anfang, so wird es am Ende sein. Macht euch keine Sorgen. Der allmächtige Gott hat den Frühregen verheißen und hat ihn geschenkt. Er hat den Spätregen verheißen und er wird ihn schenken. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Er, der begonnen hat, er wird auch vollenden und alles zum Abschluss bringen. Ihm, dem allmächtigen Gott, wollen wir heute gemeinsam, nicht einzeln. Heute wollen wir es tun, wie im Römer geschrieben steht, einmütig unsere Stimme erheben. Wie in Apostelgeschichte 4 geschrieben steht, und sie erhoben einmütig ihre Stimme. Brüder und Schwestern, ist das Wort Gottes in euer Herz gefallen? Ist es zur Offenbarung geworden? Habt ihr den ersten Ruf gehört? Sagt Amen. Amen. Habt ihr den zweiten Ruf gehört? Sagt Amen. 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 Wir danken Gott, dem Herrn, dass er den Ruf ergehen ließ. Er sandte seinen Knecht und Propheten, wie verheißen. Und wir haben die Botschaft gehört und glauben, dass es der letzte Botschafter war, mit der letzten Botschaft an das letzte Gemeindezeitalter. Davon bin ich überzeugt. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der mich davon überzeugen könnte, dass der Gott des Himmels irgendjemanden bestätigen würde, wie er Bruder Brenim bestätigt hat. Es sei denn, eine göttliche Berufung und Sendung lag vor. Und er war ein wahrer Prophet mit einer wahren Sendung und Gott hat es auf übernatürliche Weise bestätigt. Wer will das noch leugnen? Ich habe doch das Foto mit dem Licht über dem Hauptbruder Brenhams in Washington D.C. in der Hall of Art mit meinen Augen gesehen. Ich bin doch Augenzeuge gewesen, 10 Jahre lang. Ich rede nicht vom Hörensagen, ich rede von dem, was meine Augen gesehen, was meine Ohren gehört, was ich persönlich von der Gegenwart Gottes miterlebt habe. Ich habe die Tage der Bibel, die Tage der Apostel aus Gnaden miterleben dürfen. Und ich weiß, der Herr kommt bald. Und der zweite, letzte Ruf ergeht. Und wiederum sei es gesagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gelobt und gepriesen sei der Gott des Himmels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der unser Gott geworden ist, unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er segne uns, er segne die Gemeinde, er segne Israel aus dem Reichtum seiner Gnade und habe seinen Weg mit uns allen. Und alles Volk sage Amen. Amen. Wir stehen auf heute zum gemeinsamen Gebet. Und wer von den Brüdern die Hände erheben will, möge es tun. Wir wollen Gott einfach danken. Wir singen jetzt nur noch, so wie ich bin, so muss es sein. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm. Ich komm. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Nur allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides und sein Blut, es wusch mich rein. Lasst uns gemeinsam danken, geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir erheben gemeinsam unsere Stimmen, um dir zu danken, um dir die Anbetung und den Lobpreis darzubringen. Geliebter Herr, stimme unsere Herzen, bewege unsere Lippen, fülle uns mit Dank dir gegenüber, denn du hast uns den ersten Ruf geben können, den zweiten Ruf, die Herausrufung schenken können. Geliebter Herr, habe du deinen Weg mit uns allen. Segne auf der ganzen Erde deine Gemeinde, deine bluterkaufte Schar. Segne unseren Bruder aus Brasilien. Segne in ganz Südamerika, in Lateinamerika, in Nordamerika. Segne in Europa und in der ganzen Welt. Geliebter Herr, wir sind arme Menschen, aber du bist stark, du bist mächtig und nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch deinen Geist wird es geschehen. Heute in unserer Mitte wirkt dein Geist. Halleluja, gelobt und gepriesen seist du, Herr, allmächtiger Gott. Jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja! 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 Amen! Wir bleiben noch stehen und halten unsere Häupte im Gebet geneigt und die Herzen geöffnet. Lasst mich fragen, vielleicht sind einige hier, die ihre Entscheidung für den Herrn getroffen haben. Vielleicht einige, die den ersten Ruf gehört und gefolgt sind und dann auch den zweiten Ruf gehört haben und ihm folgen. Brüder und Schwestern, habt ihr aus Gottes Gnaden erkannt, was Paulus gemeint hat, als er sagte, wir verkündigen euch die verborgene Weisheit Gottes, die der Herr für uns vorherbestimmt hat, die kein Weiser weder in Religion noch in Politik erfasst hat, keiner von den Machthabern dieser Welt, denn sie stehen unter der Herrschaft des Machthabers dieser Welt. Aber wir sind nicht von dieser Welt, wie unser Herr es gesagt hat. Ihr seid nicht von dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und so hat Gott uns gerufen, vergeben, begnadigt, völlig erlöst. Sagt einmal Halleluja. 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 Gelobt und gepriesen sei der Herr. Haben wir Brüder und Schwestern, die noch Gebetsunterstützung brauchen, um gefestigt zu werden, um die Offenbarung voll und ganz zu empfangen und das Reden des Herrn richtig zu verstehen? Schämt euch nicht, hebt kurz die Hand. Danke, danke, danke. Überall sind Hände. Oh Gott, segne besonders die Jugendlichen. Gott segne euch, Gott segne. Gott segne jung und alt. Lasst uns noch einmal beten. Treuer Herr, du hast die vielen Hände gesehen. Du kennst die Herzen. Ja, wir alle möchten unsere Hände zu dir emporheben, denn wir wissen, unsere Hilfe kommt nur von dir, dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Gott, der in Christo war und die Welt mit sich selbst versöhnte und uns das Wort der Versöhnung übertragen hat. Geliebter Herr, auch heute rufen wir in deinem Namen alle zu, lasset euch versöhnen mit Gott. Und wir rufen allen zu, die diese Versöhnung angenommen haben. Glaubt von ganzem Herzen, dass Gott euch angenommen hat. Und glaubet bis zu dem Moment und danach, bis ihr die Bestätigung von Gott bekommt. Geliebter Herr, schenk uns allen die Gnade, in deiner Gegenwart im Allerheiligsten zu verharren und zu hören, was du uns zu sagen hast. Heute bedanken wir uns an dieser Stätte, in dieser Stadt Zürich, in der dein Prophet im Hallenstadion predigte, in dieser Stadt, die deine Gnade gesehen und die dich als den Auferstandenen damals miterleben durfte. Heute danken wir dir, dass die Botschaft, die du ihm aufgetragen hast, uns erreicht hat, dass sie nicht in Jeffersonville geblieben, sondern bis an die Enden der Erde dringen darf, bis zum Amazonas. O geliebter Herr, wo die Leute nicht lesen und nicht schreiben können, wo sie nicht wissen, was rechts oder links ist. Dein Wort dringt überall hin. Gelobt und gepriesen sei der Herr. Denn so steht's geschrieben, aus allen Völkern, Sprachen und Stämmen und Stämmen. O Halleluja, Halleluja. Aus allen Indianerstämmen werden sie herausgerufen. Dir, dem allmächtigen Gott, sei heute an dieser Stätte Preis, Ruhm und Ehre. Halleluja, Halleluja! Halleluja! Gott ist gegenwärtig. Halleluja! 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 Preis sei Gott! Preis sei Gott! Singen wir noch, dies ist der Tag. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. Dies ist der Tag. Das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Amen. Ihr mögt euch setzen. Gott sei Dank für seine Gegenwart. Halleluja. So, und jetzt wünschen wir Bruder Barrier besonders Gnade für die nächste Afrika-Reise. Ich werde im Moment nur in Europa sein. Wir wünschen unserem Bruder Barrier und allen Brüdern, Bruder Etienne Genton, allen Brüdern, Bruder Leonard in Brüssel und allen Brüdern, die sich an der Verkündigung beteiligen, von ganzem Herzen Gottes Segen, die Frucht kommt hervor, die Ernte wird eingebracht, gelobt und gepriesen sei der Herr, jetzt und in Ewigkeit. Unser Bruder nach Brasilien geben wir herzliche Grüße mit. Wie ich gehört habe, ist er in einer größeren Gemeinde mit vielen Gemeinden und wir hoffen, dass Gott uns auch dort eine offene Tür gibt und das Wort des Herrn auch dort noch die Letzten erreichen wird. Betet für uns täglich, begleitet uns mit euren Segenswünschen und gemeinsam wünschen wir Israel von Herzen Gottes Segen. Wir stehen auf zum Schlussgebet. Himmlischer Vater, dir sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist der Gott aller Gnade, der Gott allen Trostes. Du bist unser Gott geworden. Wir danken dir dafür. O du Gott Israels, vollende dein Werk mit der Gemeinde aus den Nationen. Und nimm dann die Decke von deinem geliebten Bundesvolk Israel. O geliebter Herr, auch das mit der Briefmarke, wir können es kaum verstehen. Wir bitten dich einfach, sei gnädig und möge auch in Israel nicht bis zum Schluss Religion und Politik vermischt werden, wie in den Nationen. Komm du zu deinem Recht und deinem Volke auf der ganzen Erde. Wir danken dir, dass du eine Gemeinde hast. Die Gemeinde der Erstgeborenen, die herausgerufen wurden. Ich danke dir dafür und danke dir, dass du wiederkommst in unserer Zeit. Wiederkommst, geliebter Herr, du Gott Israels, ich danke dir auch für den Anschauungsunterricht am Toten Meer aus Ezekiel 47, Vers 11. Großer Gott, habe du deinen Weg mit uns allen. Dein Friede und dein Segen begleite uns. Erhebe dein Antlitz über uns und sei uns gnädig. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. 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 Halleluja. Amen. Halleluja. Du bist das A und O, Anfang und Ende. Du sollst der Erste sein, du sollst der Letzte sein, in alle Ewigkeit. Halleluja.